Ich möchte euch herzlich grüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus und willkommen heißen für diesen Vormittag, wo es über Mission geht. Danke auch für all die Verbindung, die über die Jahre, Jahrzehnte, denke ich schon, mit Eschelbronn auch sind, und auch herzliche Grüße vom DMG-Leitungsteam. Mein Name ist Walter Reuter. Wir waren in den 80er, 90er Jahren in Tunesien, sind dann zurückgekommen, die letzten ja fast 30 Jahre in der Asylarbeit unter Menschen, die hier bei uns ja Zuflucht finden, suchen, tätig. Und seit ein paar Jahren haben wir uns mehr auf die Büchertischarbeit konzentriert. Da treffen wir wieder auch Leute, die ich schon vor 20 und noch mehr Jahren irgendwo im Asylheim getroffen habe. Und das sind immer schon wieder schöne Begegnungen dann, wo man sich auf der Straße trifft und kann so manches auch austauschen beziehungsweise auch vom Wort Gottes weitergeben. Und darf ich weiterblättern da? Technik, ja, Entschuldigung. Jetzt, ja. Ich möchte mit euch einen Text aus Matthäus 9 am Ende betrachten und eben mit der Überschrift sehen lernen, wie Jesus sieht, oder der Herzschlag für die Verlorenen. Ich möchte euch den Text vor Augen halten. Es ist immer gut, wenn der Zuhörer den Prediger kontrollieren kann, über was er predigt oder dass er nichts Falsches sagt. Matthäus 9, 35. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Reich von dem Evangelium und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, über die unreinen Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Ich springe noch in Vers 16. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Herr Jesus, segne dein Wort an uns, dass wir Täter sind, nicht bloß Hörer, dass es hineinfallen darf und aufgehen. Amen. Im ersten Vers, Vers 35, da gibt uns der Jesus praktisch eine Zusammenfassung seiner Tätigkeit, die wir seit nach der Bergpredigt in dem Sinne verfolgen können. Das Volk, die Jünger konnten das hautnah miterleben, wie Heilung, Sturmstillung, Totenauferweckung, Dämonenaustreibungen geschahen. Eben, es waren Beweise seiner Messiaswürde, dass er der von Gott Gesandte, der im Alten Testament angekündigt worden ist. Und der Jesus, er sieht nicht nur die, ja, er sieht ja ständig diese Volksmenge. Und hier macht er irgendwie eine Zäsur. Er geht nicht jetzt wieder zur Tagesordnung über. Er hätte natürlich viel wieder machen können mit Heilung und Krankheit und so weiter. Nein, er sieht nicht nur das Äußere, sondern er sieht auf den geistlichen Zustand des Volkes. Das steht ihm vor Augen, das ist ihm wichtig. Ja, wir bekommen so einen Einblick in das Seelenleben unseres Heilandes, wie er fühlt, das treibt ihn um. Er ist ergriffen, er ist bewegt. Warum? Weil er hinter die Fassade schaut, auf den geistlichen Grundwasserspiegel seines Volkes. Ja, man darf sich schon fragen, wie würde er uns heute in unserer Situation beurteilen? Und dieses Erbarmen, ja, Mitleid, das heißt, tiefe Betroffenheit. Nicht nur ein bisschen so emotional, gefühlsmäßig, ein bisschen angeregt, sondern ja, es schlägt ihm auf den Magen, es dreht ihm wirklich völlig die Eingeweide um. Ja, es ist die Liebe Gottes, die der Schöpfer zu seinem Geschöpf hat und möchte eben nicht, dass sie so daherkommen wie diese Schafe, wie diese ja, umherirrenden. Sie waren ermattet, sie waren vernachlässigt. Eben wie sieht er sein Volk, nicht die Heiden, sondern sein eigenes Volk. Und ich denke, das war eine schmerzliche Aussage, wo es im Johannes 1, Vers 11 heißt, und er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und dieses Bild von den verschlorenen Schafen, da brauchte man keine große Lektion dem Israeliten erteilen, das hatten die ja vor sich. Und so ist eben dieser geistliche Zustand, und der Zustand ist gleich damals, ist genauso auch heute. Eine Menschheit, die sich von Gott losgesagt hat, ohne ihn auskommen möchte oder sich mit einem pseudo-christlich-religiösen Formen da zufrieden gibt. Eben Jesus erklärt nicht die Gesundheit zum höchsten Gut, sondern es kommt auf die richtige Gottesbeziehung an. Bruno Herm, manche kennen ihn sicher noch, er sagte mal, was hilfe es dem Menschen, wenn er zwar gesund stirbt und doch eben verloren und in die Hölle geht. Eben der Heilandsruf dringt hier durch, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und schaut diese Frau am Brunnen, Johannes 4, sie durfte diese Heilandsliebe erfahren. Sie kannte ihre Sündennot. Eben nur so zu solchen kann Jesus durchdringen und zu ihnen kommen. Und diese geistliche Lektion will der Herr Jesus seinen Jüngern vermitteln. Aber der Jesus gibt sich jetzt nicht nur mit dieser Feststellung einfach ab, sondern geht einen Schritt weiter. Er möchte, dass eben die Jünger selber von dieser geistlichen Realität erfasst, diese Sichtweise auch teilen. Und was der Jesus damals den Jüngern sagen wollte, das will er uns auch genauso heute. Er will uns den Blick weiten, den geistlichen Zustand unserer Gesellschaft, unserem Umfeld, in der Welt, in der wir leben, eben sehen lernen, wie er sie sieht. Eben wie, wodurch? Eben durch Gottes Wort. Wir dürfen von Jesus lernen. Ich darf mir seine geistliche Beurteilung aneignen, mich mit seiner Sichtweise identifizieren, vielleicht auch notfalls korrigieren, wo das nicht mit dem Wort Gottes in Einklang ist. Und darum die Frage, haben wir noch einen Blick für die Verlorenen, für die Menschen, die ohne Jesus verloren sind? Durch die Büchertischarbeit, gerade im Villingen-Schwenninger Bereich, da sind wir am Puls der Gesellschaft. Da ziehen ja Hunderte von Leuten vorbei, mit manchen kommt man ins Gespräch. Aber das sehen wir so auf den geistlichen Grundwasserspiegel und merken, wie er irgendwie von Jahr zu Jahr tiefer sinkt. Gerade an den Festtagen, Weihnachten und Ostern merkt man das, wo kaum noch Kenntnisse da sind. Und wie in einem Land der Reformation diese Kenntnisse über Gott, über Bibel, über Jesus immer mehr abnehmen, Religion im Alltag kaum eine Rolle spielt. Und da sind uns meine ausländischen Freunde immer wieder erstaunt, verwundert. Wie kann ein solches Land, sie meinen, sie kommen in ein christliches Land. Und dann sehen sie, was bei uns abgeht, wie die Unmoral ja immer mehr zunimmt. Und selbst meine muslimischen Freunde, die schütteln manchmal den Kopf. Schau, darum gilt es, diese Aussagen, diesen Versen, die sind ja so komprimiert. Das geballte Dynamis des Wortes Gottes, das darf uns nicht kalt lassen. Für die Jünger damals ein Prozess, Eben, es diente auch der Vorbereitung für später, was dann in den Missionsbefehlen ja zum Ausdruck dann kommt. Aber eben, lasst uns immer wieder auch neu durch diese Heilandsaugen unsere Umwelt sehen und erkennen, was der Herr von uns haben möchte. Und dass diese Aufgabe eben nicht nur auf ein paar Spezialisten beschränkt, begrenzt ist. Ja, wir sehen Jesus als Lehrer und Seelsorger. Vers 37, ja, ein neues Bild wird gebraucht. Und jeder wusste, was auch dort passiert, wenn nicht genügend Arbeiter zur Verfügung stehen. Diese Diskrepanz zwischen Soll- und Ist-Zustand. Und ja, wir sind hier auf dem Land. Wir wissen, wenn eben die Ernte reif ist und wenn da nichts geschieht, ja, dann kann einfach keine Ernte eingebracht werden. Ich möchte euch das Bild noch aus von Johannes 4, wo auch der Jesus in Samaria war, wo er ja sagt eben, jetzt ist die Zeit der Ernte. Nicht, wenn wir meinen, siehe, eben, es ging nicht nach der Meinung der Jünger in dem Sinne, sondern wie der Meister sein, diese Situation bewertet. Jetzt ist der Kairos Gottes, es ist der Zeitpunkt da, wo auch die Samariter sogar schon das Wort zu hören bekommen, eben nicht auf bessere Zeiten und Umstände zu warten. Und schaut, heute läuft das Wort Gottes in Regionen, in denen Evangeliumsverkündigung unter großen Schwierigkeiten geschieht. Sie müssen vieles erleiden, erdulden, um ihres Glaubens willen. Warum tun sie das? Warum nehmen sich Geschwister das auf sich, auch in solchen Situationen das Wort Gottes zu verkündigen? Weil sie die Tiefe des Evangeliums, der Erlösung verstanden haben. Dass nur Jesus Vergebung gibt, bei ihm Frieden findet, Gewissheit, ewiges Leben. Und da tut sich momentan in der islamischen Welt, selbst mitten im Zentrum des Islam, einiges, ihr Lieben. Die neuen Medien tragen da viel mit dazu bei, dass auch das Evangelium dort hineingebracht werden kann, konnte oder kann, ja, wo das vorher nicht möglich ist. Der Jesus geht wieder einen Schritt weiter, eben von der Feststellung, die Ernte ist groß, wenige Arbeiter. Und er geht weiter. Mit diesem Schritt haben die Jünger oder mit dieser Aussage vielleicht gar nicht gerechnet. Sie haben ja miterlebt, eben im Vorfeld, wie durch ein Allmachtswort Krankenheilung geschah, Totenauferweckung, Sturmstillung und so weiter. Dafür hat ein Wort genügt, aber nun zeigt er, wie und wodurch geistliche Ernte eingebracht wird. Und sie hören aus dem Munde ihres Meisters, ihr seid jetzt Erntearbeiter, ihr seid jetzt meine Werkzeuge, deren ich mich bedienen will. Es ist eine weitere Etappe einfach ja auf die Vorbereitung und Verantwortung für später dann, dass wir, wie wir es dann am Pfingsten auch erleben dürfen. Und eben dies gilt bis heute. Er bedient sich seiner Jünger, seiner Nachfolger, ja, seiner Gemeinde. Dafür braucht es Zurüstung, Anleitung. Der Meister schickt uns nicht einfach so in die Ernte, in eine Aufgabe hinein, sondern er gibt uns auch das Werkzeug, er gibt uns auch die Befähigung, dass wir das tun können. Und für mich ist es hier einfach immer wieder erstaunlich. Schaut, der Jesus lässt sich bitten. Der Jesus lässt sich ja anflehen, heißt es wirklich. Er will darum gebeten sein. Er kann nicht senden, wenn wir nicht beten. Ich denke, diese Bitte sollte auch ja in unseren Gebeten nicht fehlen. Ich habe es erlebt vor etlichen Jahren. eben der Büchertisch, den haben wir meistens am Samstag gemacht und da haben wir entdeckt, am Mittwoch wäre auch eine gute Möglichkeit, aber die meisten der damaligen Mitarbeiter haben eben am Samstag frei gehabt, sonst in der Woche keine Zeit. Und dann kamen ganz unabhängig 3 Rentner auf mich zu, ich möchte gerne mitmachen. Da kamen noch Hausfrauen dazu und jetzt sind wir auch am Mittwoch ein schönes Trüppchen, wo einfach präsent sein darf. Und da hat der Herr Jesus einfach auch solche Gebete beantwortet, dort wo ja Mitarbeitermangel ist. Eben wann bitte ich etwas? Eben wenn etwas fehlt, wenn ich eine Not sehe. Aber ich muss eben die Not zuerst erkennen und dann werde ich um Hilfe beten. Es sagte mal jemand, meine Not ist die, dass es mir keine Not ist. Eben bete ich gemäß dieser Aufforderung Jesu, ist mir die Tiefe der Aussage bewusst. Damit zeigt einfach auch der Herr, wie er diese Aufgabe der Gemeinde übertragen hat. Schaut, vor über 100 Jahren, da gab es Gebetsvereine in Deutschland, gerade für die Mission. Ja, wo sind sie? Eben, es heißt nicht, bittet, dass der Herr seine Arbeit tut, dass er seine Dienstboten aussendet und ja, die Arbeit ausführen, sondern jeder Jünger, jeder Gläubige ist dazu bestimmt. Dazu braucht es keinen Extraruf. Diese Berufung hat jedes Kind Gottes. Ja, wir haben es vorher gesungen. Ja, das lässt sich in diesen Räumen so schön singen, nicht wahr? Ein Leben für Gott, nicht wahr? Für ihn allein. Herr, gebrauche mich in dieser Welt. Ja, das fängt vielleicht morgen schon wieder anders an, wenn dein Arbeitsumfeld oder deine Schule oder wo immer du bist, nicht so vielleicht akzeptabel ist für dein Reden, für das, was du ihnen beibringen willst. Aber der Herr möchte jeden gebrauchen, hat jedem eine Gabe gegeben, gemäß 1. Petrus 4, Vers 10, dass wir sie auch entsprechend einsetzen. Und schaut, das ist immer verbunden mit dem Erlöstsein. Mein Erlöser hat einen Eigentumsanspruch an mich. Dann ist das kein Muss und kein Zwang, sondern als aus Liebe zum Erlöser ist meine Motivation, ist mein Antrieb. Eben Apostelgeschichte 1, 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Zuerst die Ausrüstung und dann eben die Umsetzung. Schaut, vor den jungen Grafen Zinzendorf war dies mit ein Auslöser, dass durch ihn eine weltweite Missionsbewegung entstanden ist. Und dann später kamen ja noch etliche Missionare auch aus dem Schwäbischen hinzu, ein Ludwig Krapf oder Karl Grumm und so weiter, die waren Bahnbrecher für die Mission. Warum? Weil sie getrieben worden sind. Die damalige Kirche hat sie eher gebremst, sie nicht aussenden wollen, aber sie sind gegangen im Gehorsam zu Jesus. Und schaut, dieser Text hat mich auch vor vielen, vielen Jahren einmal bewegt und mit Weichenstellung gegeben. Wir bekamen damals auf der Bibelschule viele Berichte aus allen Teilen der Welt und besonders ist mir die Situation in der islamischen Welt einfach zu Herzen gekommen. Diese Diskrepanz auch zwischen den vielen Menschen, die Jesus nicht kennen, und wie es kaum ja möglich ist, in der islamischen Welt auch entsprechend ja zu missionieren. Wir haben spezielle Gebetszellen gegründet, eben mit der Bitte um Arbeiter in dieses vernachlässigte Erntefeld. Und dann habe ich gemerkt, was beten heißt. Beten heißt, sich einbeziehen lassen, meine Verfügbarkeit Gott hinlegen. Ich kann nicht ehrlich beten, wenn ich ihm nicht gleichzeitig auch meine Bereitschaft bekunde. Gebet kann gefährlich sein, ihr Lieben. Gott hat mich beim Wort genommen und er hat mich so geleitet, eben wie damals die Jünger. Dann heißt es, und Jesus sandte diese 12 aus. Und jetzt folgt die Sendung. Zunächst war es ein kleines Praktikum für die Jünger damals mit zeitlich begrenztem Auftrag, eine Sondersituation. Aber sie haben erfahren, wie dieses Jesuswort die Verheißung getragen hat, dass es genauso gekommen ist, wie er es ihnen vorausgesagt hat. Und ich möchte doch noch auch den letzten Vers mit einfügen. Schaut, wenn wir auch heute nicht physisch in dem Sinne angegriffen werden. Wir sind dankbar, dass wir das am Büchertisch noch nie so erlebt haben. Aber wir merken, wie die verbalen Attacken, ich möchte jetzt lieber nicht sagen, was uns alles da begegnet. Wir merken, wie der Gegenwind einfach immer stärker wird. Diese Einzigartigkeit Jesu passt nicht mehr in unser Denkmodell von vielen unserer Landsleute. Und mir macht fast noch mehr die Gleichgültigkeit gegenüber dem Evangelium die größere Sorge. Schaut, darum braucht es Weisheit, wie wir in einer heutigen Welt den Menschen in verständlicher Art und Weise das Wort Gottes darlegen, verkündigen können, damit sie sich im Lichte des Wort Gottes sehen, ihren geistlichen Zustand erkennen, dass jeder einmal vor Gott Rechenschaft geben muss. Und es ist wichtig, dass wir, das merke ich immer wieder auch, wenn man diesen Dienst schon lange tut, immer wieder in der Schule Gottes zu bleiben, von Jesus zu lernen, wie ist er den Menschen begegnet, eben mir seine Sichtweise zu eigen machen und mich gebrauchen lasse als Werkzeug, mich ihm zur Verfügung stelle. Ja. Eben getrieben von der Liebe Jesu als Dank für Golgatha und in seiner Kraft zu wirken. Und dieses 10. Kapitel, es redet von der Nachfolge, es redet was es heißt, Christ zu sein. Und das gilt auch bis heute in dieser Welt. Ich lasse einfach diese Fragen dort im Moment stehen. Ihr könnt sie selber beantworten. Ja, lest einfach diese Zeilen vielleicht nochmals durch für euch und dass sie euch auch dienen, ermutigen und vor allen Dingen auch da mitzubeten, dass Ernte auch heute noch, auch in Deutschland, eingebracht werden darf. Amen.